Grüß dich Gott, Rüdiger, grüß dich Gott.
Grüß dich Gott, lieber Bernie.
Ah, man merkt, dass du viel Zeit in Oberbayern verbracht hast.
Wirklich? Ich krieg ein Lob?
Nein, so ein Scherz.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur Podcast?
Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass, hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Popkultur Podcast, Spieltag
2.
Und wir betrachten die Woche, das Leben, die Popkultur wie eine Telenovela, wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, er ist der Lowlander, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Breaker of Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, he's born free and he's born free, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Pechel Biederer in Labermeinting, der Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Okay, Rüdiger.
Ja?
Ich fange gleich mal mit meinem Wie dumm an.
Okay.
Einverstanden?
Ich wäre dumm, wenn ich da widersprechen würde.
Ja. Und zwar habe ich gestern auf dem Nachhauseweg vom Freibad, du weißt, Humboldthain.
Ja.
Ungefähr halbstündiger, 20-minütiger Fußmarsch nach Hause. Kann man sagen, oder?
Ja. Ja.
Genau, habe ich so viel versucht an so mobilen mich nach Hause bringenden Geräten rum zu türken. Zu türken sagt man nicht mehr, ne?
Das ist schon das wie dumm. Weißt du, wer das kommt mit dem Türken?
Nee.
Es wurde mal dem geneigten Wiener Publikum vor vielen, vielen, vielen Jahren, also vor hunderten von Jahren, eine Schachmaschine präsentiert. Also es war quasi eine große Holzbox, wo mit Arm dran, wie gesagt, dieses Ding kann Schach spielen und hat gespielt und dann hat man aber irgendwann die Kiste aufgemacht, um zu gucken, was da drin ist, und da saß ein recht kleiner schachspielender Mensch drin. Und dieser Mensch war türkischer Nationalität. Daher kommt der Begriff Türken.
Wow.
Ja, Bernie.
Mind blown.
Mind blown.
Naja, eigentlich, jetzt habe ich versucht, also wir sind an dem Tag schon sehr viel zu Fuß gegangen, ich und der Junior, und deshalb wollten wir einfach jetzt das Ganze abkürzen und nicht wieder die S-Bahn nehmen.
Ja, und ich sag dir was, ihr wolltet ganz durchgehen bis hinten zur Eisenbahnbrücke und habt festgestellt, dass, jetzt hat mein Handy ein Geräusch gemacht, und ihr habt festgestellt, dass die Treppe hinten gesperrt ist.
Das wusste ich schon, weil ich da viel jogge. Und deshalb habe ich das gar nicht mit einberechnet. Aber ich wollte erst ein Fahrrad nehmen. Mhm. Nee, erst dachte ich Car2Go. Das war meine erste Option. Stand direkt vorm Bad, kam ich nicht rein, weil meine Car2Go-App hat mich ein Passwort gefragt, das wusste ich nicht mehr. Okay, aber weiter zu nächste Corner, Little Bike.
Mhm.
Wollte ein Jahresabo mit mir abschließen.
Hm.
Wollte ich auch nicht. Macht man auch nicht, finde ich.
Nee.
Macht man nicht mehr, oder?
Jahresabo. Es gibt nichts, wo ich in Jahreskategorien noch denke.
Ja. Dann nächste Option, Lime-Roller, E-Scooter.
Mhm.
Habe ich nicht ganz kapiert, haben mich anmelden lassen und so, aber wollten dann irgendwie eine Debitcard oder irgendeine Kreditkarte, die ich einscannen konnte oder so.
Ja.
Hatte ich natürlich nicht dabei.
Aha.
Keine Kreditkarte dabei. Hab dann noch
PayPal?
Hatte ich nicht, wollte er nicht, ging nicht, habe ich nicht gefunden in den Einstellungen. Soll angeblich funktionieren. Und dann habe ich noch eine dritte Roller, Voi oder so ähnlich.
Kann sein, da gibt es einige.
Da hat die App dann nicht geladen.
Hm.
Also ich muss jetzt sagen, dieses wie dumm bezieht sich eigentlich fast mehr auf die Anbieter, weil mir hat es niemand ermöglicht, in einem überschaubaren Zeitraum von circa 5 Minuten erlaubt, was zu mieten. Wie dumm, aber auch von mir, weil sich dadurch der ganze Fußmarsch, den wir auf 20 Minuten absolviert hätten, ungefähr auf eine Dreiviertelstunde hingezogen hat.
Ja, das ist ärgerlich, das verstehe ich. Na gut, also den geringsten Vorwurf könnte man vielleicht Car2Go machen.
Ja, da habe ich auch nichts gesagt.
Gut.
Nichts gesagt. Okay, ja. Gut. Drive Now war viel zu weit weg. Jetzt bist du dran.
Ich habe die Passwörter für meine ganzen Carsharer lehnen sich an Autos, die ich früher besessen habe, an.
Ja.
Also, ohne zu viel zu verraten, ich habe zum Beispiel eins, das heißt BM Wupp Dich. Da kommt noch ein bisschen was hinten dran. ist aber relativ lange einzutippen.
Das ist schon dein wie dumm.
Das geht, pass bloß auf, Bernie Meier.
Ja, weil du es jetzt gesagt hast.
Also mein wie dumm ist übrigens, ich stelle fest, eigentlich weiß ich es auch, aber ich mache es trotzdem immer, meckern. Meckern mit Kindern und Ehefrauen bringt nichts. Meckern, rummeckern, weil egal, was du inhaltlich von dir gibst und egal, wie richtig das ist, meckern ist eine Haltung, die von meinen Kindern innerhalb von Millisekunden und auch mal von meiner Frau natürlich innerhalb von Millisekunden als solches erkannt wird, als Papa meckert, Papa ist irgendeine Laus über die Leber gelaufen und dann stellen die auf Durchzug. Und wir haben sie auch recht. Und ja.
Ja.
Was denkst du?
Also pass auf, meckern, Beziehung. Muss ich schon mal sagen, meckern ist quasi, in meiner Beziehung ist meckern auf jeden Fall, sucks the air out of the room. Also das geht gar, das wird gar nicht auf Durchzug, das ist der Gegenteil von Durchzug geschaltet, sondern da ist quasi, da wecke ich Aversion. Das versuche ich mir komplett zu sparen. Hat aber den Vorteil, dass ich dann irgendwann reflektieren kann, was mir wirklich auf den Sack geht und auch noch 3 Tage noch auf den Sack geht. Und dann mache ich es mal, das ist meine neueste Strategie, natürlich ist sie nicht neu, in einer humoresken Situation spreche ich es dann mal an. Aber nicht so anspielungsmäßig, weil das geht auch wieder subtil und meckern, das ist auch nicht gut, sondern
wird auch geschaut.
Ich sag's direkt, aber in einer happy Situation.
In einer Situation, wo man es vielleicht annehmen kann?
Ja, nach dem Sex direkt.
Ah.
Nein, so nicht, aber so in der Art, you get my drift.
Ja.
Und das meckern mit Kindern, das muss ich sagen, das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist ein Privileg.
Ein bisschen Spaß muss sein, meinst
ja.
du? Ein bisschen Freude.
Wobei mein Meckern ist dann so quasi so, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie festgestellt habe, der Sohn hat den ganzen Nachmittag irgendwie bei der Mutter schon irgendwie irgendwelche YouTube-Videos geguckt über Minecraft und deshalb hat er damit das Recht verwirkt, abends noch medial tätig zu werden und damit ist quasi auch das Recht auf unsere Mario Kart-Duell. Und das frustriert mich dann und dann meckere ich und dann bin ich aber so frustriert, dass der Sohn merkt, der Mensch, ich habe den Mensch jetzt frustriert, das nehme ich mir zu Herzen. Also es ist quasi mit genug emotional Impetus gemeckert. Wenn ich jetzt einfach nur so vor mich hin meckere, weil ich eh was zu meckern suche, gebe ich dir vielleicht recht, ist vielleicht, vielleicht ungünstig. Aber ansonsten, ich versuche eigentlich gar nicht zu meckern.
Ja, ich,
also es muss
ja,
wirklich,
ja eben, darf.
Ja. Aber wenn jetzt wirklich was ganz Emotionales kommt, dann versuche ich mir das auch nicht zu verbeißen.
Ja, das ist schwierig.
Mir hat eine andere Psychologin, also nicht die BP, die Betriebspsychologin, sondern eine andere, hat mir neulich mal zu mir gesagt, ich soll, das wäre ja wohl auch Quatsch, nur im Sinne der Disziplin und Autarkie, sich jeglichen ganz normalen menschlichen Regungen zu verweigern. Fände sie auch doof.
Ja, leuchtet mir auch ein.
Hätte ich mir zu Herzen genommen.
Mhm.
Deshalb wetter ich jetzt total los.
Ja, also ich habe festgestellt, bei Kindern ist ein Vergleich, wo viele vielleicht sagen, das kann man nicht vergleichen, aber in der Hundeerziehung ist auch zum Beispiel so. Naja, wenn ein Hund, ich meckere mit meinen Kindern, wenn sie irgendwas gemacht haben, was ich jetzt doof finde. Zum Beispiel ganz doof, meine Tochter stellt Geschirr, das sie nicht benutzt hat, immer oben auf die Anrichte und guckt gar nicht nach, ob die Spülmaschine vielleicht frei wäre, ob man es vielleicht reinstellen könnte. Hm. Und dann meckere ich rum. So.
Ja, aber das ist doch nicht gemeckert, das kann man doch auch, das...
Ja, naja, es wird dann zu meckern, wenn sie bereits in einer komplett neuen Situation ist und ich weiß, es erreicht sie eh nicht.
Ach so.
Und dann kommt jetzt der vielleicht mit einem Hund. Wenn ein Hund was gemacht hast, entweder du bestrafst sofort oder machst, das heißt bestrafen, du machst dem Hund sofort klar, ist klar, das so nicht, mein Freund? Oder du lässt es bleiben.
Hm.
Weil Kinder und Hunde ist kein großer Unterschied zu sagen, du kannst nicht eine halbe Stunde später kommen und sagen, das, was du damals gemacht hast, das entspricht nicht unserem Rudelkodex.
Ich weiß nicht, ob du da die Kinder nicht ein bisschen unterschätzt.
Weiß nicht.
Ich zum Beispiel würde sagen, Freundchen.
Vielleicht muss man noch über das Alter der Kinder reden.
Freundchen, komm mal her.
Kommst du?
Guck mal, was du hier gemacht hast.
Ja.
Dann sagt der, aber das ist doch schon eine halbe Stunde her. Dann sage ich, ja und, macht es besser? Dann sagt er, nein, du hast ja recht.
Oh.
Unterschied zum Hund.
Meinst du? Das genau da.
Ich glaube, du bist Bildungspessimistisch, erziehungspessimistisch. Okay. Wir haben eine Menge zu besprechen.
Oh Gott.
Wir kommen zur Rubrik Quick Pop.
Oh ja.
Erstmal das Media, also das, sagen wir mal, das Medienbranchen. Wie dumm der Woche. Weißt du, wie der neue James Bond-Film heißt?
Irgendwas mit Sterben schon wieder, ne?
No Time to Die.
No Time to Die, richtig.
Das ist sehr dämlich, oder?
Mhm.
So quasi so, oh, jetzt ist es gerade schlecht.
Ich lese jetzt schon in Wikipedia-Eintrag in 100 Jahren. Kurz vor dem Dritten Weltkrieg kam noch ein James Bond-Film raus. No Time to Die.
Oh, was? That got dark pretty quickly.
Ja.
Warum?
Weiß nicht. Ne, ich finde,
hast du das Gefühl, der Dritte Weltkrieg steht bevor?
Ja, Bernie.
Oh Gott.
Vielleicht geht's mir noch nicht so gut.
Oh Mann, vielleicht sollte man eine Sondersendung ein. Sondersendung zum Dritten Weltkrieg einberufen. Ja. Aber das machen wir morgen, okay?
Ja, gut.
Heute machen wir jetzt mal, ich ignoriere das jetzt mal. Ich gerate ein bisschen ins Schwitzen jetzt, wo du das sagst, ehrlich gesagt. Willst du was über mein Ghost-T-Shirt sagen?
Nein.
Gut.
Ich möchte wissen, warum du den Titel doof findest.
No time to die. Das ist, also geht's profaner, alberner geht's nicht. So, das ist ja wirklich.
So,
lieber James Bond, jetzt wär's soweit. Wir würden sie gerne erschießen. Ja, jetzt ist schlecht.
No.
Jetzt schlecht.
Nein.
Ganz schlecht.
Lass mal was trinken.
Ich muss weg. Okay. Apropos die. Ich habe mir auf Wunsch des Hörers @Brandlhuber auf Twitter Too Old to Die Young von die Serie von Nicolas Winding Refn, dem dänischen Regisseur, angeschaut, auf die Amazon so stolz ist, dass du sie wirklich nur über die Suche findest, die Serie. Hab die noch nie angeteased gesehen auf Amazon Prime.
Aber jetzt hast du dann, ich habe manchmal Probleme, Algorithmus zu sagen, neu programmiert. Jetzt kriegst du noch mehr so Angebote vielleicht.
Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall, ich wusste schon, dass es das gibt. Ich habe es mir mit Vorsatz vermieden, weil ich schon mit Drive ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und dann über die anderen Filme, was Only God Forgives heißt, glaube ich, der nächste. Ja, das hört mich nicht so an. So dieses, die Neon-Noir-Paranoia von, das ist nicht so meins. Aber gut, ich habe es reingeschaut für die Hörer, alles für die Hörer. Und oder auch alles für die Hörer. Und
Wie hat's dir gefallen?
Ja.
Ah ja.
Also ich finde, es ist sehr artifiziell, das war vielleicht zu erwarten, aber also wie es gefilmt ist, so ja, sehr neonlastig, es ist wieder, glaube ich, ein LA Noir. Miles Teller spielt die Hauptrolle, wie es gefilmt ist, wie die Dialoge bisher sind, was passiert, es ist so künstlich und so inszeniert, dass man es, ich glaube, wenn man kein Fan ist von Nicolas Winding Refn, dann glaube ich, wirkt es wie eine Parodie. Dann könnte es auch ein XXL überlanger Saturday Night Live Sketch über den Regisseur sein, wenn er bekannt genug wäre.
Okay.
Man kann ihm was abgewinnen, glaube ich, wenn man das mag. Es ist schon sehr, oh Gott, ich mag das Wort nicht, aber ich sag's trotzdem, stylisch.
Mhm.
Aber sorry, lieber Ed Brandlhuber, ich weiß, dir hat's gefallen, aber ich benutze ein anderes Wort, was auch mit Isch endet, nämlich dämlich.
Oh.
Ja, ich fand's selbstreferenziell und ein bisschen onanierend, so ästhetisch onanierend fand ich's.
Verstehe.
Ja, ich werde nicht weiter gucken, tut mir leid. Und der Vorwurf ist noch nicht mal, dass es sich ewig zieht und so viel Zeit mit allem lässt, weil es hat zum Teil die letzte Twin Peaks Staffel auch gemacht und da hat es mich nicht gestört. Da fand ich es innovativ und fordernd. Okay, dann war ich am Konzert der Goldenen Zitronen.
Aha.
Ja, und habe festgestellt, ich kenne die Goldenen Zitronen eigentlich nur von einer EP, die bei uns damals im Jugendheim lief, in Abwechslung mit den Toten Hosen. Und die war, das war irgendwie live in Japan. Und ich habe jetzt erst gecheckt, so viele Jahre später, dass es nie eine Live-EP war. Das ist nur so ein Fake-Live. Das ist so eine Parodie auf Deep Purple, Made in Japan.
Alles klar.
Was kennst du von der Goldenen Zitronen für Songs?
Nichts.
Der Tag, an dem Thomas Anders starb?
Gut, das habe ich schon mal gehört.
Das kenne ich. Für immer Punk?
Ich glaube nicht.
Ich kenne nur so die, von den Goldenen Zitronen kenne ich nur die Goldenen Kamellen.
Sag mal, Entschuldigung, wo lief das früher bei euch? Im Vereinsheim, hast du gesagt?
Jugendheim.
Im Jugendheim.
Katholisches Land Jugendheim.
Ah, da warst du regelmäßig zu Gast?
Ja, zum Tischtennisspielen.
Ah, gut.
Immer nach der Kirche am Sonntag.
Tischtennis, Bernie, müssten wir mal wieder spielen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe meinen Sohn schon so gepreppt jetzt durch tägliches Training, der schlägt dich.
Was?
Nein, Quatsch.
Bernie Meyer und ich liefern uns übrigens harte Duelle.
Ja.
Ich habe noch nicht einen Satz gewonnen. Aber ich war schon mal kurz davor.
Genau, das habe ich gesehen im Konzert und muss sagen, dass Georges Cameron, der sagt dir was, ne?
Das ist der Bruder von James.
Genau, richtig.
Den Witz hast du von
richtig.
Mir
gemacht. Genau, der hat einen Kimono, einen sehr bunten Kimono an.
Gut.
Also so ein Charisma-Faktor, ne, wenn man das überhaupt noch sagt. Hat es mir gut gefallen, musikalisch fand ich es sehr anstrengend.
Wo war das Konzert?
Beim Popkulturfestival in der Kulturbrauerei.
Was du alles machst, Bernd.
Da habe ich auch eine serbische Band namens Repetitor gesehen, die so ein bisschen Fugazi-mäßig klang. Mhm. Hat mir sehr viel besser gefallen.
Gut.
Was wollte ich sagen? Goldene Zitronen. Da irgendwie hat es mich darauf gebracht, das neue Heinz-Strunk-Album mal anzuhören. Das ist sehr, ist musikalisch ist es halt so, da. Aber es ist textlich sehr lustig. Also lustig bis nach der, also ich, das gibt mir was. Ist sehr, finde es sehr originell. Muss mal reinhören.
Okay, mache ich.
Deutsches Laub.
Deutsches Laub.
Ist sehr bewegend.
Das ist schon sehr schön.
Ja.
Das ist schon mal ein guter Titel.
Ja. Und bleib weiter beim Deutschpop. Ich habe mich jetzt ein bisschen in die höchste Eisenbahn eingehört, weil die haben ein neues Album. Das heißt, ich glaube dir alles, was ein Wahnsinns-Albumstitel ist. Mhm. Albumtitel. Kennst du die allerhöchste Eisenbahn? Die höchste Eisenbahn?
Ich bin schon wieder blank, nein.
Echt? Francesco von Tele. Tele ist die Band, nach der ich suche. Aber kennst du auch nicht, ne? Ich
fürchte nein.
Ja, okay.
Gut. Entsetzt guckt der nämlich.
Okay, die höchste Eisenbahn ist eine gute Band. Mhm. Und gute Texte. Mir gefällt die Musik. Ich höre mich da ein. Ich rufe mich da ein, auch wenn man das nicht mehr sagt. Lisbeth vom letzten Album ist mein Anspieltipp für dich. Das ist ein super Song.
Gut.
Wird dich bewegen, bin mir sicher.
Alles klar.
Wir bleiben bei der Musik, bevor du mit deinen Kulturtipps kommst. Ja. Nämlich, wir haben beide gehört, das neue Taylor Swift Album. Mhm. Deine Meinung?
Die kenne ich. Ich habe es einmal durchgehört im Auto mit den Kindern auf dem Weg zum Badesee. Gefällig. Schon gut. Ist noch nicht so hängen geblieben, muss ich sagen. Hm.
Also ich muss sagen, ich finde sie jetzt wieder besser, weil sie hat ja zum einen ein bisschen politisches Terrain auch bezogen, hat sich irgendwie auch zu wählen aufgefordert und zwar nicht pro Trump, weil sie galt ja so ein bisschen als, weil sie so schweigsam war, in so einer politischen Zeit so ein bisschen als Trump-Püppchen fast schon bei zynischen Medien, aber das ist jetzt vorbei. Sie hat auch auf dem Album eine von den Dixie Chicks dabei und du weißt, die Dixie Chicks.
My friends in high school.
Genau.
As left-wing, shut up and sing.
As left-wing as they get.
Ja.
Die Dixie Chicks, vor allem für so
Country-Mädels. Ja. Die haben damals Ärger gekriegt, weil sie gesagt haben, es wäre ihnen peinlich, dass der Präsident Bush aus Texas käme, genau wie sie.
Ja.
Und haben dafür richtig Ärger gekriegt. Ja. Das erscheint einem
die Karriere ging down the drain, kann man sagen.
Ging aber wirklich mächtig abwärts.
Hm.
Ja, es kommt einem noch harmlos und was ich was alles vor. Aber da komme ich gleich nochmal im Zusammenhang mit jemand anderem drauf.
Das letzte Taylor Swift-Album, das war ja so. Ich weiß nicht, ob man das noch sagt, ne? Sagt man noch bitchy? Weiß man nicht, ne?
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, es war so klagend und so vorwurfsvoll und Taylor Swift hat ja auch so eine Ebene, wo sie dann so sagt, so, ja, das ist kacke und das nervt mich und dir zeige ich's, du Ex und ihr Hater von der Presse und sonst irgendwie so ein bisschen revanchistisch, ne, nennt's ich.
Wird gemeckert.
Ja, hat gemeckert, genau, war ein Meckeralbum. Mhm. Und es war auch, ich fand's auch nicht so gut. Und jetzt das Taylor Swift-Album ist eigentlich wieder so, wie man es gerne lieber von ihr mag, nämlich so, es hat so eine kleine Verbindung noch zu ihren Country-Wurzeln, es ist eher freundlich, es hat noch so diese Spitzen gegen Ex-Freunde, aber es ist erfüllt mit Liebe und es ist überhaupt ein bisschen fröhlicher.
Ja.
Also sie hat ja diese, sie hat ja quasi so sich für LGBT jetzt auch stark gemacht in ihren Singles und sie ist überhaupt jetzt ja sehr offen und sehr progressiv für so eine ehemalige Country-Nashville-Tante und hat auch gegen Social Media Aufruhr, gegen diese Überaufgeregtheit von Social Media einen Song gemacht, You Need to Calm Down, vielleicht hast du ihn gehört. Mhm. Der war jetzt nicht so gut, aber da sind echt ein paar sehr gute Songs drauf, zum Beispiel Miss Americana and the Heartbreak Prince. Mhm. Finde ich sehr gut. Oder auch The Man, wo sie sich so ein bisschen draufsetzt auf das ja, also auf ein feministisches Thema, wo sie sagt, naja, also wie ihr würdet mich ganz anders behandeln, wenn ich ein Mann wäre. Stimmt natürlich. Ist jetzt von Taylor Swift nicht unbedingt der naheliegendste Move, aber ich meine, solange sie die richtigen Themen besetzt und es mit guten Songs macht, habe ich nichts dagegen. Ich find's wieder erträglich. Also sie ist wieder auf meiner, also sie steht wieder auf meiner Sonnenseite, wenn man das so sagen will. Sonst noch was beizutragen zum Thema Taylor Swift?
Ja.
Sie ist ja auch mit Katy Perry wieder versöhnt.
Ah, gab es da Ärger?
Ja, Gott, riesen viel. Ja, haben wir im Brennerpass.
Da haben wir darüber geredet,
von der jetzt Front rein. Berichtet. Ja.
Siehst du schon wieder alles vergessen?
Ja, wegen einer Tänzerin, die Katy Perry ihr damals ausgespannt hat.
Ja.
Ja. Und ansonsten ist sie auch glücklich verliebt. Also ist ein liebeserfülltes Album.
Oh.
Hm. Okay. Soll ich weitermachen oder willst du mal zwei, ein bisschen was reinflechten?
Ach du, Ich habe nur ein Buch zu Ende gelesen. Ich habe gelesen im Sommer jetzt Antonia Baum, Stillleben.
Mhm.
Ich hab's, das war ein Spontankauf in der Bahnhofsbuchhandlung, was immer meine liebsten Bücherkäufe sind übrigens. so Bücher so abschreiten, mal kurz auf den Klappentext gucken und mitnehmen. Ich lese immer den Klappentext hinten vor.
Ja.
Das Problem ist nicht das Kind. Das Problem liegt in dem Versuch, das Kind mit den Ideen, Erfordernissen und Sachzwängen eines modernen Erwachsenenlebens zusammenzubringen, das für Männer gedacht ist.
Wie das für Männer gedacht ist, verstehe ich nicht den Nachsatz.
Das für Männer gedacht ist, das Kind mit den Ideen, Erfordernissen und Sachzwängen eines modernen Erwachsenenlebens
zusammenzubringen. Ach, des Lebens ist
das
für die Männer
an sich
gedacht.
Ist für Männer gedacht.
Okay.
Ja. Naja, und es handelt so ich habe es irgendwie antizyklisch gelesen, weil natürlich sind meine Kinder schon noch ein bisschen klein, aber auch schon auch ganz schön groß. Trotzdem hat das Thema mich nochmal so gekriegt und hat mich so sehr erinnert an die Zeit, wenn man plötzlich ein kleines Kind zu Hause hat. Und sie schreibt eigentlich im Grunde genommen so von diesem Wahnsinn, ein Baby zu Hause zu haben, ein Kind zu Hause zu haben und gleichzeitig so die ganzen Ansprüche an sein Leben zu haben, die wir halt alle mittlerweile so haben und die vor allen Dingen jetzt auch im Unterschied halt so zu uns Männern halt auch man jetzt als junge Frau hat im Vergleich zu einer Generation vorher, zu ihrer Mutter. Ist trotzdem ein sehr unterhaltsames Buch und ich finde, sie sagt sehr, sehr viele kluge Sachen.
Ja.
So, ist eine echte Empfehlung.
Okay. Hab mich kurz erinnert an, ich glaube, an American Factory, einen Film, über den wir gleich sprechen, im Sixpack,
ja,
wo auch jemand gesagt hat, früher wollten die Leute halt irgendwie einigermaßen sich ihren Lebensstandard halten oder und jetzt wollen die halt irgendwie. Kam es in dem Film vor? Ich weiß nicht, wollen die halt alles. Die jungen Leute wollen alles.
Das sagt einer von den chinesischen Arbeitern im amerikanischen Werk.
Die haben jetzt das Gefühl, sie hätten Anspruch auf alles.
Ja, ich wollte früher waren chinesische Familie war früher glücklich, wenn sie genug Essen hatte, um ihre Kinder zu ernähren. Heutzutage, they want it all.
Ja, weißt du was? Und ich bin auf dem Punkt, ich bin glücklich, wenn ich mein Kind ernähren kann. Ohne Scheiß. Ja, wirklich.
Glaubst du nicht, dass es noch ein bisschen was anderes ist als die chinesischen Eltern? Also glaubst du nicht auch,
dass meine finanzielle Lage schlechter ist als mancher chinesischer Eltern. Ich glaube, ich bin extrem bescheiden. Und ich glaube, ich bin das geworden durch Sachen, die, ich habe es mir antrainiert, aber auch Sachen, die sich so ergeben haben. Ich glaube,
Aber glaubst du nicht, dass die vielleicht dann auch von einer Zeit reden, wo die vielleicht ein bisschen Hunger gelitten haben?
Das weiß ich nicht, was da gemeint ist. Aber wenn du dir die amerikanischen Mittelständlerfamilien, die halt so sagen so, wir haben ein Auto jetzt verloren oder so, oder we're one car short, or we lost a vehicle oder sonst irgendwas oder so. Man auch denkt, die Ansprüche sind ganz schön massiv auch bei so.
Na gut, das sind jetzt die Amerikaner, aber ich glaube, er redet ja von China in dem Fall.
Das weiß ich nicht, ob du jetzt wenn du von Hungerleiden sprichst oder so, dann möchte ich mich da natürlich nicht gleichsetzen. Ja. Aber das andere Extrem, dieses I want it all und ich möchte reisen und ich möchte hier noch hin und ich möchte das und ich hätte gerne ein Auto oder ich möchte gerne Dutch oder sonst irgendwie so.
Nee, das verstehe ich.
Das habe ich nicht. Das hatte ich nie und das habe ich weniger denn je. Mhm. Da wasche ich meine Hände in Unschuld. Okay. Weiter?
Nee, das war's zu dem Buch.
Hast du den Mandalorian-Trailer gesehen?
Nein.
Habe ich dir einen Auftrag gegeben?
Also, Moment, welchen? Ach du, den Breaking Bad.
Nein. Die neue Star Wars Serie.
Wann hast du das gemacht?
Habe ich, glaube ich, geschrieben, oder?
Nee.
Absolut bombastischer Trailer über einen Kopfgeldjäger. Gespielt von Pedro Pascal.
Nee. Hast du mir nicht?
John Favreau, die neue Disney-Serie ab November. Hab ich
nicht gesehen.
Oh, ich muss nachholen. Kulturereignis der Woche gewesen.
Bernd.
So im Star Wars.
Verflixt.
Star Wars Disney-Universum. Okay, gut. Obama Summer Playlist, hast du ja mitbekommen?
Ja.
Wie findest du es?
Ich weiß, dass es sie gibt, die Liste.
Okay. Deine Frau hat es gepostet.
Ich weiß.
Mensch, Rüdiger, nicht viel anzufangen mit dir heute.
Oh, hier im Dings. Komm. Weißt du?
Jetzt habe ich dich getroffen, ne? Mhm. Gut. Ja, ein bisschen pausig, die Obama-Summer-Playlist. Aber ich hielt noch nie besonders viel davon, wenn Leute ihre Playlists posten, weil es ja einfach nur auch ihren guten Musikgeschmack demonstrieren soll. Und den traue ich den Obamas auch so zu. Aber zu den Obamas kommen wir gleich nochmal. Okay, jetzt aber was, wo du wieder dabei bist, nämlich der Breaking Bad-Movie-Trailer. Es wird nicht mehr Breaking Bad-Film gehen, über den weiteren Verbleib von Jesse Pinkman nach dem Staffelende von, Staffel 5 von Breaking Bad. Was ist eigentlich aus Jesse Pinkman geworden? Und der kommt, ich glaube, Anfang Oktober und wird El Camino heißen, der Film.
El Camino.
Auf Netflix.
Sag mal, El Camino. El Camino ist auch ein Auto, oder?
Ja.
Ja.
Genau. El Camino ist auch der Weg auf Spanisch,
glaube ich. Ja, eben. Das ist ein ziemlich cooles Auto. Ich glaube, das ist so eine seltsame, lustige Mischung aus Vorne Limousine, hinten Pickup.
Jesse Pinkman flüchtet doch mit einem Auto oder fährt quasi in die Freiheit in der letzten Folge. Ich weiß nicht, benutzt da ein El Camino?
Ich glaube, es kann sein. Das müsste man direkt nachgucken. Sag mal, und die Figur, die wir in dem Trailer sehen, kennen wir die?
Na klar, es ist Skinny Pete.
Ja, ne?
Ja. Skinny Pete.
Skinny Pete. Skinny Pete. Dein Lieblings-Skinny Pete-Moment?
Ich muss zugeben, ich habe einen gegoogelt.
Ja.
Jesse macht so ein paar Lines klar. Ja. Und Skinny Pete sagt so, you know, 12 Steps and all that. So, Entzugsprogramm. Und Jesse Pinkman sagt so, irgendwie nur so, aha. Und schiebt dann das Tablett zu Badger.
Ja, ja.
Und Badger sagt
Badger dann so, ist der, der so spricht, ne?
Ja, und Badger sagt so, well, I suppose I und nimmt dann eine Line und dann siehst du halt so Skinny Pete auch eine nehmen und dann springt er halt so auf und ist so voller Tatendrang. Also mit einem Hardcut so.
Mein Lieblings-Skinny Pete-Moment ist der Moment, wo mal kurz uns gezeigt wurde, dass Skinny Pete ein Virtuose auf dem Klavier ist. Es gibt einen Moment, ich weiß, da warten die irgendwo und da steht ein Keyboard rum und da spielt er ganz virtuos so ein paar Takte Klavier.
Ja.
Es wird auch nicht weiter hinterfragt und nichts. Einfach nur, was war das denn gerade?
Ja, das passt klar. Irgendwie, oder? Die hatten auch ein Leben. Die waren auch Kinder und auch Kinder. Wurden nach einem gewissen Bildungsmaxime erzogen, ne?
Ja.
Ja. So.
Eine Warnung.
Ja.
Was passieren kann.
Hast du, übrigens, Mindhunter, ne? Wir sprechen nochmal über Mindhunter, wenn du fertig bist. Mhm. Ich finde es wirklich absolut faszinierend. Mhm. Jonathan Groff, der Holden Ford, so heißt er, glaube ich, ne? Die Figur des Holden Ford heißt er. Ja. Wusstest du, dass der Kristoff in die Eiskönigin spricht, in Frozen?
Nein, das war mir nicht bewusst.
Ja, Kristoff ist der schöne Rentier-Guide. Eisprinzessin kennst du, oder? Eiskönigin.
Ja.
Ja. Auch da zuckst du leicht zusammen. Hast du es wirklich gesehen?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay, gut. Bin ich jetzt schon so verunsichert, dass du...
Keep going.
Okay. Du wirkst Frozen. Mhm. Actors freeze. Mhm. Okay. Hast du schon mal Jerks gesehen?
Mhm.
Wie findest du Jerks?
Geht so.
Ja, elaborier.
Ich habe nicht weiter gucken wollen.
Es ist ja so ein bisschen gedacht wie Curb Your Enthusiasm-mäßig, ne? So ein bisschen unangenehm, peinlich, aber auch echt, was man denkt, so sind die Charaktere in echt oder so auf 12 gedreht.
Ja, gelingt das, findest du?
Ja, ich finde es glaubwürdig unsympathisch.
Ja, das ist das Problem.
Ja, das ist echt ein Problem.
Das ist jetzt echt ein Problem.
Das ist eins zu viel irgendwie. Mhm. Na, auf jeden Fall gibt es eine Folge mit Mickey Beisenherz. Beisenherz, meine ich natürlich. Der heißt, glaube ich, Cookie Eisenherz.
Das hast du schon mal erzählt, ja.
Ja. Und die machen den so nieder und die laden ja, also Promis, die sie durch den Kakao ziehen, sagt man noch, weiß ich nicht, laden sie ja gerne ein für Gastrollen. Mickey Beisenherz lassen sie aber von einem Schauspieler interpretieren.
Ja.
Der so krass unsympathisch und lächerlich ist.
Ja.
Dass ich, meine erste Vermutung war, dass Mickey Beisenherz ist all in on the joke, ne?
Ja.
Aber? Ist aber nicht.
Ist er nicht? Oh.
Nee.
Ja, wir haben schon drüber geredet, ne?
Sie haben Ulmen drauf
angesprochen. Hat er sich geäußert oder was?
Ja, also erst hat Ulmen sich nochmal geäußert in einem Podcast und hat gesagt, ja, sie wollten halt jemanden, den man wirklich uncool finden kann. Und er hat sich auch versichern lassen, dass der Mickey Beisenherz wirklich ein prima Kerl ist. So aus seinem Bekanntenkreis hört man ihn ja tatsächlich immer wieder. Aber ja, er wollte ihn eigentlich gar nicht kennenlernen, weil sonst hätte er das gar nicht so machen können.
Aha.
Und Mickey Beisenherz hat gesagt, irgendwie so, ja, wenn eine Figur das hergibt, so parodiert zu werden, dann, mein Gott, dann sollen sie halt.
Das war, glaube ich, auch ein bisschen dein Fazit damals.
Ja, wobei ich ja wirklich gedacht habe, das wäre ein Diss, so unter Diss und unter Freunden, ne? Aber das, ja, jetzt. Aber lustig ist es trotzdem nicht, finde ich, der Jerks. Es ist wirklich zu, es ist zu jerky.
Du, apropos nicht lustig, Luke Mockridge, den Auftritt, haben wir uns den angeguckt?
Ja, ich habe ihn angeguckt.
Ja.
Was sagst du als Comedian? Kurze Vorgeschichte, wer es nicht weiß, Luke Mockridge war im Fernsehgarten eingeladen bei Kiwi und hat, was man früher bei uns als Anti-Witz bezeichnet hat,
richtig,
performt.
Ja.
5 Minuten lang, bis Kiwi angesprungen ist und gesagt
Kiwi hat. Kiwi heißt eigentlich Kiwit oder so. Ne?
Andreas Kiebel. Andrea Kiebelt.
Ja, Kiebelt, genau.
Die Moderatorin ist angesprungen und hat gesagt, das ist unkollegial und das ist scheiße und er war auch nicht bei den Proben und sowas möchte sie nicht wieder erleben und fuck off, Luke Mockridge. Mockridge.
Ja.
Und jetzt vermutet man, dass das Ganze einfach quasi so versteckte Kameramäßig war, weil er hat da auch sein eigenes Team dabei, für seine Jetzt kommt die große Enttäuschung, noch nicht mal für Joko und Klaas oder irgendwie verstehen sie Spaß, sondern für seine eigene Show, die demnächst auf RTL anläuft. Man weiß es nicht.
Ja, und schon reden wir darüber, ne?
Man will es aber auch gar nicht wissen.
Nee, man will es nicht wissen. Also, ich finde es unkollegial, das trifft schon ganz gut.
Ja, das ist das perfekte Wort.
Das ist wirklich das perfekte Wort. Ich finde, so eine Sendung da zu hijacken und also natürlich, also geplantermaßen einen Scheißauftritt zu machen, ich kann man jetzt sagen, toll, dass der sich das, ich weiß es nicht, ich hätte keinen Bock auf diese unangenehme Energie diesen ganzen Tag, weil du bist ja dann doch da, du bist mit den Leuten da. Das dicke Fell hätte ich an seiner Stelle nicht. Sehr unelegant. So. Und wenn man jemanden hochnehmen will oder ein Publikum hochnehmen will oder sonst was macht, das geht irgendwie auch.
Ich finde, du kannst ja auch jemand hochnehmen, der so eine gewisse Hybris hat. Nämlich der Fernsehgarten, wenn er sich als die Speerspitze der deutschen Unterhaltung sähe oder das Publikum sich ganz wichtig nimmt. Ey, aber da hängen einfach nur ein paar Rentner-Dudes ab irgendwie. Ja. Und Andrea Kiebelt macht ja auch nicht unbedingt gerade, gibt ja auch nicht vor, jetzt irgendwie der neue Peter Frankfeld zu sein. Also das ist auch tatsächlich, das war sehr dated Reference.
Aber hat mir gefallen, Bernie.
Ja. Aber ja, also niemand behauptet, dass das irgendeine niveauvolle Sendung wäre oder dass man da irgendwie, also da könnte auch jemand wie Luke Mockridge genauso auftauchen und schlechte Witze machen und die Leute würden da aus Höflichkeit lachen, was man ihnen auch zugutehalten muss. Sie denken so, ja, sie denken auch, das ist scheiße, das sieht man den anderen, aber sie denken halt, ja gut, es wäre auch unhöflich, jetzt nicht zu lachen irgendwie. Ja. Und deshalb, hämisch ist es, ne? Ja. Hämisch und vor allem auch nicht. Also selbst in seiner Unlustigkeit.
Aber einen kurzen Artikel, den ich darüber gelesen habe, ist, hat mich der Satz auf, er ist der erfolgreichste deutsche Comedian.
Wirklich?
Stand da so.
Das bist doch du.
Insofern, wer bin ich schon?
Okay, gut. Ich würde gerne über Succession reden, aber du kannst es ja immer noch nicht sehen, leider. Niemand kann es sehen, weil auf Sky die Chinesen erst irgendwie Anfang September. Und dann aber hoffentlich mit allen Folgen, die schon gelaufen sind, zum Nachholen. Weil dann müssen wir über Succession reden.
Machen wir.
Weil es ist unfassbar.
Rub it in.
Hast du eigentlich It gesehen?
Ich habe den Trailer zu It gesehen. Ich habe den Trailer zu It 2 gesehen.
Achso, bei It 1 läuft auf Netflix. Könntest du jetzt nachholen?
Ja, ich
weißt du nicht, ob du es willst?
Ich möchte, glaube ich, nicht.
Kann ich verstehen. Kein Ding. Okay, so, und jetzt kommen wir zum Brennerpass Sixpack. So, bevor wir mit dem Sixpack loslegen, noch eine Frage, aber die musst du wirklich nicht, das ist wirklich nicht schlimm, wenn du die mit Nein beantwortest. Kennst du die bayerische Hip-Hop-Band Dicht und Ergreifend?
Nein.
Das ist wirklich nicht schlimm.
Aber es
aber ich höre die gerne. Ich höre die gerne. Die sind ganz prollig und kommen aus Niederbayern und erinnern mich so, wie wir früher im Freibad gesprochen haben.
Hast du mir das hier hingelegt?
Nee, das hat ja dann mein Sohn hingelegt. Was steht drauf?
Glück ist wie ein Vogel, wer es nicht ergreift, dem fliegt es davon.
Ah ja, das war mein Glückskeksspruch. Und dann hat mein Sohn hat irgendwas mit Höflichkeit gehabt und dann hat er gesagt, du, aber ganz ehrlich, jetzt zu deinem Spruch nochmal, also ein Vogel einfach so ergreifen ist nicht höflich.
Ja. Und auch nicht so leicht.
Nicht so leicht, ja. Okay, Sixpack, you start. Rüdiger, dein erstes Thema für heute.
Oh, pass auf. Wie wär's denn mit Stephen Colbert?
Gern.
Bernie, ich bin wirklich ein großer Fan von Stephen Colbert.
Spricht man ihn auch Colbert aus? Ich spreche natürlich Colbert aus.
Colbert?
Ja.
Nein. Bernie, ich bin jetzt erwischt.
Ich weiß es nicht, wirklich, ich war nur so ganz naiv.
Ich bin völlig, aber ich spreche so selbstverständlich das Colbert aus, dass
okay. Ja, lassen wir das offen.
Lassen wir das offen?
Ja, okay.
Genau. Nee, ich bin mir relativ.
Ich wollte nicht klugscheißen.
Aber ich überlege, ob ich jemand anderen schon mal seinen Namen habe sagen hören. Wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen.
Ja, also das war jetzt, ich lasse dich ja manchmal gern auflaufen, aber in dem Fall wollte ich wirklich nur wissen, ob das die korrekte Aussprache ist.
Ich glaube,
ist.
Ja.
Ja, okay.
Na gut. Ich hoffe mal, dass ich hoffe, er heißt Stephen Colbert. Und wenn er so heißt, bin ich wirklich ein großer Fan von ihm. Ich habe auch mal ein bisschen so Licht in mein Dunkel gebracht. Ich habe das ja immer nicht. Also er hat ja, du weißt das natürlich alles, ne?
Nein, ich weiß gar nichts über den.
Aber es gab die Late Night, die hat er übernommen von David Letterman. Und das läuft zeitgleich mit der Tonight Show von Jimmy Fallon.
Mhm.
Und die Late Night, die er übernommen hat, hat eigentlich nur vorher sozusagen einen Host gehabt und das war David Letterman. Wohingegen Jimmy Fallon ja wirklich in die Fußstapfen von Conan O'Brien, Jay Leno, Jimmy Carson, Steve Allen und so weiter treten musste.
Ja, so weit reicht es zurück?
Ja, das reicht so weit zurück, genau. Der erste Komiker, also der erste, sozusagen, der die Tonight Show gemacht hat, da hieß sie noch nicht mal Tonight Show, ich glaube, sie hieß nur Tonight, war Steve Allen. Also das, die hat wirklich, wirklich eine lange Geschichte. Und der Steve Colbert war die Woche oder schon länger her jetzt oder vor ein paar Wochen bei meinem Freund Mark Maron zu Gast, ein bisschen gehört. Colbert, hast du mal den Colbert Report gesehen? Colbert ist im Grunde in Amerika damit bekannt geworden, dass er einen Fox-Moderator imitiert hat. Und er nannte sich auch da Stephen Colbert, aber halt in Anführungszeichen. Und er ist sozusagen in die Rolle des rechtskonservativen News-Reporters reingestiegen, der halt sozusagen deren Methoden hat damit versucht, halt durch deren Methoden imitiert hat, sie zu entlarven. Kommen ein paar ganz wunderbare Zitate aus der Zeit. Er hat zum Beispiel in der Zeit das Wort Truthiness entwickelt. Aber er sagt auch das wunderbaren Satz, ich glaube nicht an die Realität. Sie ist ja bekannt für ihre linksliberalen Tendenzen. Schön, ne?
Ja.
Genau.
Ich gutiere still.
Ja. Er ist Kind von 11, er ist das jüngste Geschwisterkind von 11 Geschwistern.
11?
11, ja. Und hat zwei Brüder verloren auf dem Weg. Die beiden Brüder, die über ihm waren, Peter und Paul, sind mit dem Vater zusammen auf dem Weg zur Einschulung in einem Flugzeug. Ich weiß nicht, warum die mit dem Flugzeug dahin geflogen sind, aber verunglückt. Und erzählte in dem Interview, es gab halt diesen Sommer, wo vor dem Sommer war er noch sozusagen das glücklichste, jüngste Geschwisterkind mit 10 Geschwistern über ihm. Und plötzlich sind halt die beiden Brüder über ihm, seine Hauptspielpartner, verstorben. Der Vater ist weg und er war aber auch, die Älteren sind schon so alt, dass die anfangen, das Haus zu verlassen. Also wurde es sehr, sehr ruhig in seinem Haus. So, er war sehr depressiv, er hat einen Nervous Breakdown gehabt, als er 29 war. Und er hat wäre ein ziemlicher Nerd gewesen. Er hat sehr viel Dungeons and Dragons gespielt. Woraufhin Mark Maron ihn fragt, ob er in seiner Zeit ein Outfit gehabt hätte. Wo er meinte, er hätte in der Zeit, nein, er hätte auch damals schon Krawatte und Anzug getragen. Was sehr zu ihm passt, finde ich.
Beim D&D-Spielen?
Ja, also dabei weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in der Schule angezogen. Naja, so, und er hat sich halt, und darauf will ich, glaube ich, hinaus, er hat sich immer als Schauspieler gesehen. Auch der Colbert Report sagt, es war ein langer Sketch, es war eine Rolle, die ich gespielt habe. Als es irgendwann darum ging, die suchen einen Nachfolger für Letterman und als ihm so zugetragen würde, die denken über dich nach, wäre er wirklich sehr baff gewesen, weil er auch immer gedacht hat, er hätte auch immer gedacht, dass er nach dem Colbert Report was Kleineres macht. Dass er also nochmal so, sag ich mal, so sein Universum erweitern muss und so über seinen Schatten springen muss. Das hätte er nicht gedacht. Und er hat auch anfangs schlechtere Einschaltquoten gehabt als Jimmy Fallon. Wobei ich überrascht war, als ich die Zahlen an sich gelesen habe, die sind wesentlich geringer, als ich gedacht habe. Also zu der Zeit haben 2,8 Millionen Leute Jimmy Fallon geguckt.
Nicht viel in so einem Land, ne?
Das ist nicht viel, oder?
Nichts eigentlich.
Ich habe wirklich gedacht, wir reden da über wesentlich höhere Zahlen. Ist es nicht so, dass ein guter Tatort so mit um die 8, 9 Millionen hat oder sowas? Oder sogar über 10? Ich weiß es gar nicht, hier in Deutschland. Naja, so und mittlerweile, und im ersten Jahr war Stephen Colbert, blieb er hinter Fallon zurück. Und dann wurde Trump gewählt. Und mit Trump, muss man sagen, beginnt auch der Aufstieg in Zuschauerzahlen von Steve Colbert, weil er einfach politischer gewesen ist als Jimmy Fallon und er hat ihn mittlerweile überholt. Er ist über 3 Millionen. Das ist auch etwas, worüber wir, glaube ich, im Brennerpass schon gesprochen haben, dass Jimmy Fallon das sehr angekreidet wird, dass er sich doch vielleicht ein bisschen sehr
aushält. Ja, es wurde dann besser, aber ja. Es war in dem Trumps Wahlkampf, hat er ihn da auch eingeladen, sogar in die Sendung.
Ja.
Und haben wir noch diskutiert, muss er das machen? Gibt es da so eine MDR-Sommer-Interview?
Genau.
Ja. Zu Trump komme ich auch noch gleich. Sollen wir jetzt schon?
Wir können gerne.
Okay. Also ich habe was zum Thema, ich habe finstere Themen. Aber ich fange mal mit einem leichten an. Spider-Man, der ja eigentlich zu Sony, Intellectual Property of Sony ist, aber ans MCU, Marvel Cinematic Universe, ausgeliehen war und deshalb auch da die Filme entstanden sind, die letzten mit Tom Holland, die konnten sich nicht einigen. Ne? Und es endete damit, dass Kevin Feige, also der Marvel-Chef, gesagt hat, nee Leute, also wenn wir da nicht die Beteiligung haben an den Film, dann könnt ihr uns mal. Und Sony hat gesagt, klar, wir brauchen euch nicht. Und jetzt sieht es so aus, als wäre Spider-Man wieder raus aus dem Marvel-Universum. Und da gab es natürlich von den Marvel-Fanboys eine Wellen der Empörung. Boykott Sony, verbrennt eure Playstations und Walkmans. weil man halt denkt, das war doch so super. Die Filme waren gut mit Tom Holland, der letzte, Far From Home. Und alles war so schön integriert mit Spider-Man, also Peter Parker, aber auch der Protégé von Tony Stark. Ne? Du hast ja wahrscheinlich auch einen der Filme gesehen, wo Tom Holland als Spider-Man vorkam. Ja, ja. Und war so schön eingebettet in dieses Marvel-Universum. Und das ist jetzt damit vorbei. Jetzt könnte man sagen, es gibt wieder Spider-Man-Standalone-Filme, wobei natürlich Sony auch ihr eigenes Spider-Man-Universum plant. Und zwar gibt es ja den Venom-Film mit Tom Hardy.
Unserem Freund.
Und den ich übrigens gesehen habe, den Film.
Ich weiß, wir haben schon darüber geredet. Ja.
Grotesk. Und man kann die zusammenbringen. Es wird aber auch ein Film über den Möbius, glaube ich, heißt der, oder Morbius, der Vampir aus dem Spider-Man-Universum. Da wird es auch ein Standalone-Film geben. Seltsame Projekte sind geplant. Und auf jeden Fall, so sieht es jetzt erstmal aus. Und jetzt kommt mein Hot-Take.
Jetzt kommt.
Ich finde es gar nicht so schlimm.
Aha.
Weil ich meine, dass Sony keine guten Spider-Man-Filme hinbekommen hat, das lag jetzt einfach an. Ja, das lag sicher auch an Sony, aber sie hätten sich jetzt ein bisschen abschauen können bei Marvel, wie sie es machen müssen. Und haben ja auch den Hauptdarsteller, den charismatischen, verpflichtet. Der bleibt ja im Vertrag, der Tom Holland. Und das sollen sie einfach weitermachen, dass es nicht so eingebunden ist und dass jetzt nicht immer hier wieder Tony Stark Cameo und was weiß ich noch für Marvel andere, das stört mich gar nicht. Ich finde es eh so ein bisschen alles, war mir eh zu crossoverig am Ende. Und Spider-Man.
Ja, das geht
und,
mir auch so.
Und Venom in einem Film würde ich eigentlich schon gern sehen. Und dann kann auch von mir Tom Hardy wieder Venom spielen. Mich bringt es auf was ganz anderes, nämlich dass das alleine das ist eine Meldung gewesen, die quasi die ganze amerikanische Medienwoche irgendwie dominiert hat, so dass die Streitigkeiten um Spider-Man. Gleichzeitig gucken wir auch The Boys. Also quasi die Anti-Superhelden-Serie schlechthin. Gleichzeitig hat Disney verkündet.
Die ich wirklich sehr abgefeiert habe.
Ja, die ist auch wirklich gut. Find's auch jetzt im Nachhinein, sie wirkt auch gut nach bei mir irgendwie. Ich freue mich eigentlich, wenn es weitergeht. Marvel hat jetzt verkündet, ne? Marvel hat ja, bringt Serien. Eine Hawkeye-Serie, die auf einer guten Comic. Hawkeye interessiert eigentlich niemanden. Also Jeremy Renner finde ich auch als die blasseste Figur beim Avengers-Ensemble. Aber es basiert auf einer guten Serie. Comic-Serie, wo auch eine Frau quasi so die Hawkeye-Rolle dann übernimmt. Und naja, das klingt ja ganz vielversprechend. Wanda und Vision wird es geben als Serie. Falcon und Winter Soldier wird es geben. Eine Loki-Serie wird es geben. Übrigens von einer Frau, Regie, die Kate Herron, die bei Sex Education, weißt du, ob du das mal gesehen hast, irgendwie auch so
eine
Serie Regie geführt hat. Bei Filmen sind angekündigt Black Widow und Eternals. Das ist auch so ein Superhelden-Kollektiv für den nächsten Mai, beides, glaube ich. Und jetzt gerade verkündet worden Black Panther, Teil 2, aber erst für Mai 2022. Was ich sagen will, dieser ganze Superhelden-Gedöns, ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben, vor ein paar Jahren schon im Rolling Stone, und habe irgendwie geschrieben, dass vielleicht es ähnlich wie mit dem Western sein wird, dass die Superhelden-Hurra in irgendwann so eine Superhelden-kritischere Phase oder so eine Metaphase übergeht. Das gab es ja auch bei den Western, ne? Also gab es ja die ganzen Ford- und Hawks-Western und irgendwann kamen die Peckinpah-Western mit The Wild Bunch und Billy the Kid und Pat Garrett und Billy the Kid, diese ganzen, den Mythos so ein bisschen deklassifiziert haben und dekonstruiert haben. Und naja, sowas passiert jetzt auch mit The Boys irgendwie. Also weißt du, Superhelden-Genre wird gleichzeitig immer noch ist Kassenknaller, wird aber gleichzeitig auch schon dekonstruiert und hinterfragt und einfach auch kritisch gesehen, weil du kannst im Prinzip sagen, wenn du heute ein vielversprechender Schauspieler bist, also wirklich auch einer mit Oscar-Ambitionen, ob das Mahershala Ali ist oder Jennifer Lawrence oder jeder spielt früher oder später.
Kit Harington.
Gerade für The Eternals gecastet. Jeder spielt früher oder später in einem Superheldenfilm mit. Und da habe ich eine interessante These in einem Podcast gehört. Früher hätten die Leute eigene Star-Vehikel oder eigene Franchises gemacht. Oder sie hätten in guten Indie-Filmen mitgespielt. Oder sie hätten sich weiter irgendwie als Superstars vorangebracht. Es wären einfach vielleicht in der Zwischenzeit gute Filme entstanden. Die Leute wären alle aber jetzt aufgesaugt von diesen Superhelden-Franchises. Die haben überhaupt keine Zeit mehr, in anderen interessanten Filmen mitzuspielen irgendwie. Ja.
Und ich mochte immer die Abkürzung in The Boys.
Soups.
Ja. So mit auch die Verachtung, mit der Butcher das sagt.
Und so ist es schon so ein bisschen, dass die Superhelden, ich gucke ja auch jeden Film, muss ich ja zugeben, dass es eigentlich schon die Branche ein bisschen auffrisst irgendwie.
Erstaunlich, dass, glaube ich, der bestverdienste Schauspieler Hollywood, korrigiere mich, wenn ich jetzt gerade falsch bin, aber hat Dwayne The Rock Johnson schon mal einen Superheldenfilm gemacht?
Nee, aber ich glaube, er wollte mal in einem Mitch Black Adam, glaube ich, wollte er spielen, aber ist nichts draus geworden. Egal, vergiss es, ist jetzt Halbwissen.
Ja.
Ja gut, aber der ist auch in einem Franchise. Also er spielt ja in Hobbs & Shaw, der sehr gut sein muss, haben wir noch nicht gesehen, aber es ist ja auch nichts anderes als ein, also du kannst Superhelden, du kannst auch Franchising sagen. Es wird eine Home Alone Remake wird's geben.
Ach so,
Ja, Kevin allein zu Hause.
Ja, ja.
Also, im Prinzip will ich eigentlich nur sagen, dass es dieses ganze Superhelden-Ding einfach mir langsam so ein bisschen zu viel wird. Und ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass wenn du in L.A. ins Kino gehen wolltest, als Avengers Endgame angelaufen ist, konntest du eigentlich kaum irgendeinen Film sehen, weil überall
in die allen
Spielhäuser, in allen Sälen Avengers Endgame lief. Okay, das war mein zweites Thema.
Mhm.
Jetzt du.
Ach ja. Ja, die Bäume, Bernie, habe ich ja letzte Woche schon angesprochen. Ne? Also ich, einfach nur, weil es mich beschäftigt, aber weil ich die Zahlen so absolut irre finde. Also neue Waldbrände im Amazonasgebiet seit diesem Jahr 80.000. 80.000 Brände.
Hm.
Das ist viel.
Kann man das in Bäume, tote Bäume umrechnen?
Kann man bestimmt. Ich habe die Zahlen vergessen. Es sind seit Juli verbrannt Waldflächen in Größe des Saarlandes. Das Saarland ist im Moment Saarland ist in welchen Gründen eine statistische Größe. Ja,
Fußballfelder oder Saarland?
Fußballfelder, genau. Gerne. Nee, die Staffelung ist Fußballfelder.
Hm.
Wolltest du gerade sagen, was habe ich gesagt? Was?
Saarland.
Fußballfan? Nee, dazwischen war noch. Flugzeugträger. Dann Saarland.
Ah, okay.
Ja.
Gut.
Ja. Naja, es ist. Genau.
Was könnte man tun, was nicht getan wird?
Nee, wir machen so. Die Europäische Union macht Druck und sagen: So, wir wollen das kürzlich beschlossene Handelsabkommen mit Südamerika. Kann sein, dass wir es nicht unterschreiben. Das kann man machen. Woraufhin natürlich Bolsonaro der Europäischen Union Kolonialistengehabe vorwirft. Also da steckt natürlich dieser Gedanke dahinter, naja, Europa ist groß geworden durch Ausbeutung anderer Länder, jetzt wo wir selber unseren eigenen Urwald ausbeuten wollen, tut ihr hier so fein? Das ist wirklich ein Problem. Es gibt auch dieses, wir leben hier alle, wir haben alle Kühlschränke, Autos und zwei Autos und drei Autos. Was ist denn, wenn alle Inder und Chinesen das auch alle mal irgendwann haben wollen? Das ist irgendwie schon ein Thema auf dieser Welt.
Mhm.
Jetzt schickt Bolsonaro zumindest jetzt unter dem Druck, schickt er jetzt in den Wald zum Feuerlöschen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ganz gut, aber man muss ja auch mal sagen, Soldaten sind keine Feuerwehrmänner. Und nur, dass man die Armee dahin schickt, dadurch haben die auch noch keine Gerätschaften, das alles zu machen.
Mhm.
Wusstest
du, dass Bolsonaro mit zweitem Namen Messias heißt?
Hat er sich den selber gegeben, oder?
Nee, das waren seine Eltern, glaube ich.
Das waren Eltern, ja. Naja.
Gut.
Naja, man muss auch sagen, dass die Leute, die Brände da wahrscheinlich legen, also es sind ja viele gelegte Feuer.
Ja, ist es so?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja. Achso, ja. Es wird Brandrodung betrieben, ganz einfach, um Platz zu schaffen für Viehweiden oder Palmölherstellung oder halt aus Landwirte machen das. Und das sind halt auch wirklich, also Leute, die halt einfach Leute, die Bolsonaro nach vorne gebracht haben, seine Geldgeber.
Insofern, ja, machen die das illegalerweise? Oder ist es quasi.
Es wird zumindest, seitdem Bolsonaro Präsident wird, weniger verfolgt.
Okay.
Sie fühlen sich, ich glaube, sie sind im Moment, es wäre vielleicht illegal, aber sie ahnen, dass es im Moment nicht verfolgt wird.
Oder ist es so, dass sie eine legale Fläche abbrennen, also quasi innerhalb von einer Verordnung, und dann greift es aber über, oder?
Das weiß ich nicht.
Okay, weil man liest immer und man sieht diese Schaubilder, diese gruseligen, aber man weiß gar nicht genau so, ist es zu heiß, dürfen die das alles, wo ist die rechtliche Handhabe eigentlich dagegen vorzugehen?
Ja. Also es wird weniger verfolgt.
Hm. Okay. Ja, Bäume, das bleibt unser Bäume bleibt unser Thema, glaube ich. Okay, mein zweites Thema, möchte ich ganz kurz abhandeln, ist Männergruppen. Seit ich Kind bin, finde ich es also im Freibad schon, wenn mir mehr als drei Jugendliche oder Männer entgegenkommen, finde ich schon gruselig. Und du kannst ja auch immer sicher sein, bei mehr als vier kriegst du einen Spruch gedrückt von Männern. Mhm. Als Mann an sich schon oder als kleinerer Junge oder sonst irgendwie so, aber noch schlimmer natürlich als Frau. Und ich habe neulich so einen Tweet gelesen über so eine Frau, die eine nervige Jungsgruppe im Zug, also Männergruppe begegnet ist. Also die erschien erst nur nervig, haben sich als komplette Arschgeigen herausgestellt, die sie einfach nur gebeten hat, leiser zu sein. Und die dann irgendwann ist es dann in sexistische Sprüche und Hitlergrüße ausgeartet und so. Mhm. Und ich konnte mich da erinnern, ich konnte mich erinnern an eine Zugfahrt, die ich mal hatte mit der Betriebspsychologin, wo auch so eine Gruppe Fußballfans.
Ich erinnere mich auch.
Ich habe darüber berichtet.
Ihr habt auch die Kinder dabei gehabt, ne?
Ja, da fiel kein Hitlergruß, aber die haben halt auch so nachgemotzt. Und es war ziemlich unangenehm und wurden auch nicht leiser und so. Und die BP hat sich getraut, denen mal Bescheid zu sagen. Ich nicht, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich halte mich da im Zaum, weil ich da schnell entgleise, muss ich sagen. Fehlt auch so ein bisschen die Kontenance irgendwie. Wenn ich da einen blöden Spruch zurückkriege, dann ich gleich mal ganz, also ich wundere mich eh, dass ich noch nicht mehr aufs Maul bekommen habe in meinem Leben. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, aber das ist auch wirklich so, wenn ich auf der Straße gehe auf der Torstraße lang und ich sehe eine Gruppe aus, kommt von Nokia und gehe Mittagessen oder so, 5, 6 Leute.
Oh, aber Entschuldigung, das sind auch... Da kenne ich auch ein paar fiese Kerle, ja. Aber
ja, oder noch schlimmer, irgendein Junggesellenabschied oder so. Sobald Männer irgendwie unterwegs sind in mehr als drei Leuten, macht sich sofort, finde ich, ein ganz deutlich spürbarer Stumpfsinn breit. Hm. Und du wolltest jetzt auch erzählen, du hast auch so eine Männergruppe
wir hatten
ein Kabarett gehabt.
Ich kann dir nur sagen, als Publikum hat man ja ab und zu, also im Publikum hat man ja gerade mal, sage ich mal, in der Unterhaltungsbranche, also in den humoresken Theaterführungen, denen ich ja meist zu Hause bin, hat man ja gerne mal Gruppen. Reine Männergruppen sind irgendwie ein bisschen ein Horrorpublikum. Weil du hast gerne mal einen Clown, der sich hervortun will. Der wird dann immer die Spur zu laut. Also beziehungsweise stört richtig.
Ja, ja.
Frauengruppen sind besser. Frauengruppen können auch extrem laut sein. Frauengruppen können den Saal zum Kochen bringen. Männergruppen schüchtern den Rest, also bei Frauengruppen lacht das restliche Publikum mit, das ist der Unterschied, jetzt habe ich es. Bei Männergruppen wird das restliche Publikum eingeschüchtert.
Sehr gut, gefällt mir gut. Ja, das stimmt. Jetzt komme ich auch zu meinem nächsten Thema, weil der Übergang so passt, bevor du zu deinem letzten Thema kommst, nämlich mein Hauptthema für heute. Entschuldigung, wenn wir schon wieder so weit in der Zeit fortgeschritten sind, aber ich muss das jetzt, muss drüber referieren, weil ich habe nämlich einen Podcast über Jeffrey Epstein gehört neulich.
Mhm.
Jeffrey Epstein, sagt dir was?
Ja.
Also Jeffrey Epstein ist eigentlich eine Art Finanzmanager, aber ich glaube, das muss man echt in großen Anführungszeichen schreiben.
Ich glaube, er hat nur einen bestätigten Kunden.
Ja, genau, und der ist der Chef von Victoria's Secret.
Ja.
Und viel mit Unterwäschemodels in Kontakt. Und Jeffrey Epstein hat noch nicht mal die Schule beendet oder das Studium.
Na gut, das ist ja heutzutage Comme-il-faut.
Nee, aber man weiß gar nicht so genau, was er gemacht hat und wie er zu Geld gekommen ist und so. Man vermutet, dass er aber vielleicht einfach der größte und finanzstärkste Zuhälter der Weltgeschichte ist.
Ja.
Und Jeffrey Epstein ist wirklich symptomatisch für wirklich dieser dreckige Haufen von weißer Männerelite. Jeffrey Epstein wurde schon, glaube ich, 2004 ging es schon wegen Vergewaltigung
angezeigt. Es verurteilter Sexualstraftäter.
Ja, erstmal angezeigt. Da haben sie noch fünf, ich glaube, es haben damals schon irgendwie 20 bis 50 weitere Opfer gefunden, die gegen ihn ausgesagt haben. Er wurde verurteilt dann, glaube ich, in einem Fall, und zwar von dem späteren Arbeitsminister von Trump, Acosta, der dann gesagt hat, jetzt machen wir Folgendes, FBI-Ermittlungen stellen wir mal ein.
Mhm.
Jetzt haben wir mal 18, gehen wir immer 18 Monate hier, Herr Epstein. 18 Monate, aber Sie können 12 Stunden am Tag uns freigehen. Ne? Und wir machen auch so ein Immunitätsverfahren, ne, dass hier natürlich die anderen Leute, die so involviert sind, dass jetzt nichts so rauskommt. Also, und die Opfer, ja, kannst du mit dem Opfer machen, was schon. So. Ja. Jetzt hat der Typ quasi wegen Vergewaltigung Minderjähriger, glaube ich, rechtskräftig verurteilt, wenn ich mich nicht irre, einfach mal 12 Stunden am Tag Freigang gehabt in einer Luxuszelle, 18 Monate, wurde er entlassen wegen guter Führung. Da geht es ja schon mal los. Also quasi, eigentlich im Prinzip muss man fast sagen, hat er nichts dafür gemacht. Hat er nicht dafür gebüßt, um ein altes Wort zu nennen. Und auch ansonsten ging es eigentlich, muss man sagen, hat er danach so weitergemacht wie zuvor. Also es ist ja so, er hat so ein kleines schwarzes Notizbuch, wurde auch bei ihm gefunden, hat da unzählige prominenten Kontakte drin, von Trump bis Bill Clinton.
Bill Clinton, ja.
Bill Clinton,
Herzog von York.
Ja, Andy. Herzog Andy. Pass auf, da komme ich gleich zu Andy. Und man sagt ja auch, Bill Clinton ist nachweislich 26 Mal mit diesen Privatmaschinen gefahren, der in der Boulevardpresse als Lolita Express verschrien war. Und es deutet so viel darauf hin. Und das ist ja nur an der Oberfläche, ne? Also das ist wirklich nur an der Oberfläche. Das sind nur ganz oberflächliche Indizien. Aber selbst da taucht so oft auf, umgeben von jungen Frauen, wahrscheinlich minderjährigen Frauen irgendwie. Man nannte seine Insel, der hat zwei Inseln auf den Jungferninseln besessen, nannte man auch die Orgy Islands, also die Orgieninseln. Der hat den ganzen, also es deutet so viel darauf hin, dass der einfach so ein Orgien-Zeremonienmeister war und so ein super Pimp für die Schwerreichen. Es gibt auch so ein Video, glaube ich, von Trump, wo sie zusammen stehen und so tuscheln und Trump so sagt, guck mal, die ist so heiß, die ist so hot. Und Trump sagt ja auch so, ja, der Epstein, ne, der hat es halt gerne jung. Ne? Später sagt er, er ist kein Fan von ihm. Aber es deutet so viel darauf hin, was da so Eyes Wide Shut, Eyes Wide Shut, das kann man nicht, das ist ja nicht so eindeutig. Aber was da so moralisch extrem widerwärtiges und verwerfliches vor sich geht und wie lange es toleriert wird und ausgehalten. Und erst jetzt, in diesem Jahr, quasi eine erneute Verurteilung und Haft und endet mit so einem ganz dubiosen Suizid. Mhm. Der Suizid ist deshalb so dubios, weil man zum einen sagen muss,
weil er gelungen ist.
Ja, weil er unter Bewachung war eigentlich, ja. 24 Stunden. Aber dann sind folgende Sachen passiert. Man hat zum einen seinen Zellengenossen, der wurde entfernt.
Ja.
Dann hat man für ein oder zwei Schichten die Wachleute ausgetauscht und die sind dann eingeschlafen.
Ah ja.
Ja. Und zwei Tage vorher hat er sein Testament übrigens auch noch aufgesetzt und das irgendwie eine eigene Stiftung gegründet, die es sehr schwer macht, irgendwie Regressansprüche zu stellen, die Opfer, weil es laufen zig Verfahren gegen ihn gerade. Und jetzt ist wirklich so, ich habe was in einem Podcast, da hat sich jemand gefragt, so jemand, der so viel vermutlich Dreck am Stecken kompiliert hat über die Mächtigen der Welt irgendwie. Hat so jemand so einen Killswitch? Weißt du, wo du denkst, wenn der gefasst ist, kurz zum Aussagen oder einbricht oder die Justiz ihn doch am Wickel hat oder Interesse hat, ihn zu verfolgen, aus vermutlich auch politischen Gründen, wie stoppt man so jemanden? Ne?
Ja.
Sieht er das selbst ein? Will so immer, hängt jemand am Leben, legt man ihm nahe, ihn umzubringen, bringt man ihn um. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich denke, dass man ihn umgebracht hat oder so, aber es muss natürlich schon irgendwie einen Safety-Mechanismus geben für so jemanden, ne?
Das ist mit Killswitch gemeint, ne? Also jemanden, genau, doch sehr, sehr nahe zu legen, dass es vielleicht für ihn besser wäre, aus dem Leben zu scheiden.
Mhm. Und jetzt ist so ein Interview rausgekommen vor ein paar Tagen mit seinem Ex-Bodyguard. Ich habe es dir zu lesen gegeben, einem ehemaligen MMA-Kämpfer.
Mhm.
Und es ist sehr lustig.
Das ist, ja.
Also er ist nicht so ganz Native Speaker, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, ist er Russe oder Weißrusse?
Russe, glaube ich.
Und der hatte mit dem betreffenden oder mit der betreffenden Journalistin schon mal ein Interview, wo er halt so gesagt hat, so ja, die ganzen jungen Mädchen und so, das sollte er besser lassen, der Epstein, und es geht in eine ganz falsche Richtung.
Ja, er hat sehr eindeutige Aussagen getroffen, ja, vor ein paar Jahren schon, und sie hat sich das halt alles aufgeschrieben, ja.
Und jetzt ist er von allem zurückgerudert, macht aber immer wieder so subtile Drohungen. Sie sind doch clever, verfolgen Sie das nicht, lassen Sie das doch sein, hören Sie auf.
Ja.
Und erzählt aber auch so ein bisschen, ja, weil er halt auch nicht der Schlauste ist, glaube ich, doch immer so fast aus Versehen so ein bisschen aus dem Nähkästchen von den, ja, was er hat so, also einfach nur die Anmutung, wie er so aufgetaucht ist mit so Frauen und sich dann vor den Frauen auch immer über ihn lustig gemacht hat. Und
ne, er redet sich ein bisschen im Kopf und Kragen, also er redet halt immer weiter. So, wo man denkt, also wenn du jetzt wirklich nicht willst, dass sie es weiter verfolgt, dann solltest du jetzt wirklich besser auflegen.
Es ist ein fantastisches Interview, ich glaube, unter New York Mag, also nymag.com kann man es lesen.
Na gut, also aber sagt sehr eindeutig, beschäftige dich nicht weiter damit.
Das passiert
nicht eindeutig, aber er lässt durchblicken, hier sind Mächte am Werke, die machen dich, die machen jeden fertig, der da zu viel ans Licht bringen will.
Ja.
Leg dich nicht mit denen an.
Und da sind wir wieder bei Prince Andy, bei Prince Andrew. Da gibt es ja auch, es gibt Bilder, wo der mit einem der minderjährigen Models irgendwie posiert. Es gibt Zeugenaussagen. Nicht nur, dass der anwesend war, die gibt es natürlich auch, sondern es gibt Zeugen, Frauen, die sagen, ja, der hat mich vergewaltigt oder mit dem musste ich schlafen, etc. Mhm. Es gibt übrigens auch ein Vergewaltigungsopfer, was ein Essay in der New York Times geschrieben hat, Die kam von der Schule, da hat ein Rekrutierer von Epstein auf sie gewartet. Ich glaube, sie war Waisenkind oder es ist ein Elternteil verstorben, sie war arm, ist quasi unter dem Versprechen, Model zu werden, da immer hingeführt worden zu Epstein, hat irgendwann Fotos gemacht, oben ohne, sie musste ihn massieren und so, irgendwann hat sie vergewaltigt und so. Also auch gibt es wirklich sehr, also da gibt es ganz triste und grausige Belege im Netz. Und ja, Prinz Andrew wurde gesehen und hat sich lang und breit das Königshaus geäußert, aber gesagt haben sie eigentlich nur, er hat weder was gesehen noch was gehört. Und du musst mal lesen, das Statement, es ist so, vielleicht lese ich zu viel, interpretiere ich einfach zu viel rein, aber es ist zu vehement zurückgewiesen. Mhm. Ich mit der dunklen Heimat bin ich gerade an einem Mordfall dran, wo es auch um einen Zeugen geht.
Er hat, glaube ich, gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja.
Wo ich denke, ja, warum solltest du es auch vorstellen wollen?
Ja, das war eins zu viel irgendwie.
Ja.
Ich mache gerade so einen Mordfall mit der dunklen Heimat, wo auch so ein Fingerabdruck von einem Zeuge in einem Tatort gefunden war. Und dann fragt man den Zeugen Jahre später, was ist da los? Und hätte der gesagt, ja, kann sein, dass ich da mal da war. Vielleicht habe ich da auch mal irgendwie eine Hehlerware verkauft oder irgendwas. Hätte der Staatsanwalt gesagt, okay, ja gut, ist ja kein Beleg für den Mord, weil da ein Fingerabdruck war. Und das ist irgendwie da in der Wohnung gewesen, das ist herleitbar. Da der Typ aber sagt, er war überhaupt nicht da, obwohl es einen Fingerabdruck gab, das ist eins zu viel.
Mhm.
Das ist nicht glaubwürdig.
Ja.
Und so kommt es mir bei Prinz Andy auch ein bisschen vor.
Mhm.
Also ich verfolge das mal ein bisschen weiter. Ich find's fucking unglaublich. Mir wird's wirklich, also mir ist es ganz schlecht geworden, als ich den Podcast gehört habe. Du hattest noch eins, oder? Bevor wir zum Fußball kommen.
Wir wollten über American Factory reden.
Natürlich, stimmt.
Lieber Bernie.
Ja.
American Factory.
Ja.
Es ist eine Doku draußen auf Netflix.
Mhm.
Und sie findet sehr viel Beachtung, weil man hat die Obamas, Familie, also Michelle und Barack, haben sich den ganzen abgenommen und fungieren jetzt.
Der erste Release ihrer Produktionsfirma, aber genau. Sie haben sich nicht eingemischt.
Sie haben sich nicht eingemischt. Nein,
also es sind renommierte Dokumentarfilme, die auch Preise gewonnen haben und so.
Genau. Und ja, genau. Es steht also, sie haben im Grunde genommen ihr Label draufgegeben. Sie halten mit ihrem Namen dafür her.
Ja.
Naja, gut. Also es geht um ein stillgelegtes großes Auto, ehemaliges Autowerk von General Motors in Dayton, Ohio.
Mhm.
Das, glaube ich, 2007 oder sowas musste das, sie haben seit den 80er Jahren da Autos produziert, stillgelegt wurde und ein paar Jahre später hat der chinesische Autoglashersteller Carglass repariert, nein, Fuyao Industries gesagt, wir bauen hier in Amerika Fuyao Amerika auf.
Wie sagt der ehemalige Typ, you can't say Fuyao without F you.
Ja.
Ja. Also was die Abkürzung für fuck you ist.
Ich, genau.
Ja,
ja, naja, genau. Und das ist eine interessante Geschichte mit dem Typen, genau. Und über den reden wir gleich, genau,
es kommt zum Clash der Kulturen, kann man sagen.
Es kommt zum Clash der Kulturen. Man hat eine chinesische, sag ich mal, also man hat sehr viele chinesische, sag ich mal, auf unterredende Vorarbeiter.
Unter anderem aber den legendären The Chairman.
Bei Vorarbeiter meine ich. Ich meine in den Werkshallen.
Ja, okay.
Es gibt natürlich den Chairman, den Chinesen, der Name, wie?
Ciao, glaube ich, heißt
er. Ja, ich glaube. Ja. Hat erstmal amerikanische Manager, die den Laden leiten sollen. Die stellen 1000 Leute ein, sie bauen die Firma auf und fangen an, da Autoglas zu produzieren. Nach einer gewissen Zeit und ab und zu kommt also der Chairman aus China geflogen.
Good to see you, Chairman.
Ja.
Ich spreche auch alle als Chairman an.
Good to see you, Chairman, ja. Und schaut sich an, wie der Laden da läuft. Und er sagt den sehr schönen Satz, we're bleeding money. Also sie arbeiten erstmal nicht profitabel. Und daraufhin wird, und er läuft da rum, er macht lustige Sachen. Es ist halt der Clash der Kulturen. Er sagt zum Beispiel, er geht durch so eine Büroküche und sagt, der Feuermelder da, der hängt da scheiße, der hängt ja mitten im Raum. Und die amerikanischen Männer sagen, ja, aber er muss halt leider genau da hängen, weil die amerikanischen, das Regularium sagt, die Brandschutzbestimmung, der muss auf einer gewissen Höhe da und da und da hängen. Und er ist nur so, nein, ihr müsst überlegen, bevor ihr was macht, weil sonst kostet es sehr viel Geld, das zu reparieren. Oder ein großes Fabriktor.
Ja, das müssen sie umsetzen.
Und ich weiß nicht, ob es wirklich so war, aber es sind immer so Entscheidungen von Sekunden.
Ja.
So, es gibt eine große Verladerampe, also wo die großen LKWs an das Werk ranfahren um Autoglasscheiben einzuladen. Und er sagt, na ja, sagen die Amerikaner, da muss noch ein Vordach drüber, halt gegen Weather, gegen, also wenn es regnet. Dann sagt er, na ja, wann fangen wir an, hier zu verladen? Dann sagt er, im Oktober. Er sagt, im Oktober wird das Wetter gut sein. Ja, das ist halt wirklich, der Chairman hat gesagt, im Oktober ist das Wetter gut, dann ist im Oktober das Wetter gut. Naja, so, und so prallt da vieles aufeinander und jeder, aber das Gute an dieser Dokumentation ist, jede Meinung, jeder kann sich äußern, wird auch erstmal so stehen gelassen. Es wird eigentlich, ist gut, es gibt natürlich den Gegenstand, du hörst die andere Meinung, aber
ja, aber es gibt auch ein Narrativ, das müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, dass es fängt ja quasi dann irgendwann an, die immer langsamer, immer stetiger Interesse an einer Union, an einer Gewerkschaft zu bekunden. Was natürlich aus Sicht der Chinesen nicht geht.
Ja.
Und da gibt es auch diesen herrlichen Dings, wo der Senator eine Rede hält.
Bei der Eröffnung der Firma, genau.
Ja, genau, von Ohio. Und sagt, also das wäre schon nett, also jetzt nochmal vielleicht an unsere chinesischen Freunde, es wäre schon nett, wenn das mit der Union, wenn es klappen würde.
Genau, ich habe gehört hier, es gibt schon so ein paar Arbeiter, haben es gesagt, also er wäre voll dafür.
Ich würde es empfehlen.
So, und daraufhin fällt unserem amerikanischen Manager mal kurz alles aus dem Gesicht.
Ja.
Er ist ziemlich drastisch, ne? Er möchte ihm am liebsten den Kopf abschneiden.
Mit der Schere.
Mit der Schere, ja. Hat er gesagt. Ja, mit der Schere, mit dem sie gerade das Einweihungsband durchschnitten haben. Ja, genau, und dann darum geht's. Also diese verschiedenen Regularien, an denen man sich nicht halten will, das macht natürlich auch von der Gewerkschaft nicht halt. Der Chairman macht relativ schnell klar, Freunde, wenn ihr Gewerkschaft macht, dann ziehen wir uns hier zurück.
Das Ding ist, die verdienen natürlich auch weniger. Als vorher, sagen sie zumindest.
Deutlich, ja. Eine Frau sagt, glaube ich, sie hat früher bei GM $29 verdient.
Ja.
Jetzt kriegt sie 13.
Und es ist aber auch so, dass natürlich das Werk sonst zu wäre, ne? Also das sagt er auch, das ist auch das, was der Chairman auch so sagt, so, also er verspürt dann eine gewisse Undankbarkeit, weil er sieht sich auch ein bisschen auch als Retter irgendwie.
Ja. Das Problem ist halt, dass er im Grunde genommen darum geht es eigentlich, er erwartet von den Amerikanern dieselbe aufopfernde Haltung seiner chinesischen Arbeiter.
Nennen wir es mal Unternehmenskultur auch oder Arbeitnehmerkultur. Und das prallt aufeinander, wenn eine Delegation von denen dann dahin fährt nach China und dann halt mal was erlebt, was wirklich überzeichnet wirkt. Aber ich habe nochmal nachgelesen, scheinbar völlig okay ist, nämlich diese Appelle und diese Parolenhaftigkeit.
Und das Singen von Firmenhymnen.
Genau, das Singen oder auch zum Beispiel Craftsmanship, das Musical.
Genau, es ist einfach so, als würden wir uns vor jedem Podcast hier hinsingen, der brennende Pass macht richtig Spaß. Das machen wir eigentlich auch, ne?
Ja, dann haben wir es wieder.
Ja, dann
Wir sind
also,
es ist ja die ganze
Zeit, als wenn wir uns hier jeden Morgen auf Linie bürsten.
Es ist ja auch ein bisschen so, dass der Clash zwischen der Emotionalität, ne? So, alles muss so eine Idee, also diese Ideologie, die quasi nicht, eine Ideologie, die auf Effizienz basiert, während die amerikanische Ideologie eher so auf Selbstbestimmtheit und Selbstbewusstsein und ich muss mich gut fühlen irgendwie. Die andere ist selbstloser. Die ist eigentlich praktikabler, selbstloser und dem Gemeinwohl dienlicher. Ob sie die menschlichere ist, ist natürlich schwer dahingestellt, aber darum geht's der Doku auch nicht. Die lässt halt beide Seiten bestehen. Das finde ich so.
Am Ende passiert was ziemlich Verrücktes. Da gehen die Chinesen durch das Werk. Und da sagt der eine zum Chairman, da vorne stehen noch 4 Arbeiter, die werde ich aber spätestens in 1-2 Monaten feuern, weil wir ersetzen das durch Roboter. So. Und dann kommt sowas auf, es ist Arbeit in Gefahr durch Automatisierung. Und dann siehst du aber lustigerweise dann wieder Bilder aus China von diesen wahnsinnig vielen chinesischen Arbeitern. Und man kriegt komischerweise das Gefühl, diese chinesischen Arbeiter, die müssen die Automatisierung nicht fürchten. Dabei müssen die ja genauso fürchten.
Ja, das war nochmal so ein Twist zum Schluss mit der Automatisierung. Da dachte ich, da kann es eigentlich aufhören. Da könnte man nochmal eine Doku anschließen. Was ich sehr lustig fand, ist im Prinzip dann, wie der Chairman so philosophiert, durch seine Luxusgemächer irgendwie schreitet und im Prinzip sagt so, ach, damals, als seine Familie arm war, hat es ihm eigentlich noch besser gefallen auf der Welt.
Die Blumen auf dem Feld. Und er überlegt, ob er ein Sünder ist oder einfach ein großer Heilsbringer.
Ja, genau. Und es gibt, also es ist wirklich, es ist natürlich eine, ja, es ist eine Doku, die ernst ist, wegen, weil sie über diesen Culture Clash, aber sie hat viele, sie lässt viel zu und deshalb auch viele lakonische oder auch lustige Momente. Zum Beispiel, kannst du dich an die Szene erinnern, wo der eine Arbeiter zu dem anderen sagt, ja, unsere Leute, die reden halt ein bisschen viel. Die wäre viel effizienter, wenn man die irgendwie mit Gaffertape in den Mund zupacken würde. Und da siehst du bei dem Chinesen, siehst du direkt so in den Augen so, Echt? Meint, das ist gar keine, also das ist wirklich gar keine schlechte Idee.
Er fragt wirklich nur ganz, darf man das bei euch?
Ja.
Also nein, das war ein Witz. Achso.
Ja. Ja. Ja, aber er denkt weiter so.
Ja.
Ja, aber vielleicht, wenn man die Regularien ändert.
Ja.
Also, sehr schöne Doku. Man braucht Geduld, finde ich. Es ist eine, ist nichts, was man schnell wegpumpt. Also, ich muss den Etappen sehen, weil das lebt auch von den ruhigen Momenten.
Ja.
Würde ich mal behaupten. Ja. Tja. Über eine Stunde ist durch und wir sind trotzdem noch nicht beim Fußball gewesen. Der Fußball kommt immer später, aber tja, das ist der neue Brennerpass. So ist es halt nun mal. 10 Minuten Fußball. Rüdiger Rudolf, ich habe einen Downbreak für die Frauen, du hast einen für die Männer.
So läuft's.
Wer fängt an?
Du fängst an.
Okay. Duisburg, also Frauen-Bundesliga.
Mhm.
Spieltag? 2.
2.
Duisburg gerät unter die Räder des Wolfsburger Düsenjets. 1-6. Sand lässt nichts anbrennen. Schon gar nicht das Essen. Und besiegt Essen mit 3-0. Leverkusen wirkt sich zu einem 1-0 gegen Freiburg. Anders kann man es nicht sagen. Die Turbine auf vollen Touren.
Mhm.
Potsdam 6-2 gegen Aufsteiger Jena.
Ja.
Hoffenheim vernascht Köln mit 4-0.
Ja.
Und FC Bayern gewinnt 3-0 gegen Frankfurt. Tore auch hier von Robert Lewandowski. Nein, 2 von Linette Bärenstein.
Mhm.
Okay, jetzt du.
Sehr schön, jetzt ich. Ich dachte schon, du wirst in die Fahnen übrigens.
Ja, Entschuldigung. Rüdiger Rudolf, would you please break it down for us? Was ist denn los mit mir?
Ja. Beim BVB. Ich war kurz irritiert, weil ich dachte, wir reden vielleicht noch kurz über die Frauen.
Ach so. Nee, wir haben so wenig Zeit, dass wir es bei den Ergebnissen belassen.
Ah, gut.
Ich habe noch eine Meldung, aber das mache ich später.
Hoffenheim ist Tabellenführer übrigens. Aber es sind doch erst 2 Spieltage. Mein Gott.
Bayern und Wolfsburg haben beide gewonnen. Und
ja, und ich glaube noch, es sind 4 noch mit 6 Punkten. Na gut. Beim BVB scheinen spätestens nach Einwechslung von Brandbeschleuniger Hakimi alles Spaß zu haben. Junge wie alte Talente und Recken. Dem hat Köln so spät zu wenig entgegenzusetzen. Trotzdem, es lebe Hennes der Achte. Es leben Götze, Delaney und Dahoud. Sie alle betrachten das Spiel von der Seitenlinie. 1-3 in der Stadt am Rhein.
Brandbeschleuniger ist gut.
Mhm, bitte. Coutinho, Perisic, Pavard, Hernandez. Die Antwort lautet Robert Lewandowski. Der erledigt die Knappen im Alleingang 3-0 und lässt den FC Bayern damit besser aussehen, als er eigentlich gespielt hat.
Ja.
Das ist eine sehr intelligente, gute Aussage, die nicht von mir, sondern von Philipp Seldorf aus der SZ. Ein ganz kurzes gute Besserung an Christian Heidel in diesem Fall, weil es um Schalke geht. Der hat einen Schlaganfall.
Ja, kam gestern abends nochmal raus.
Es gibt so Meldungen, die machen einen manchmal, na gut. Ja. Als das Ding schon durch war und die süßen Leverkusener das gemacht haben, wofür wir sie so lieben, zeigte ein Fortune Moral. Und so fällt der 1-3 Anschlusstreffer durch Morales zu eben diesem Endstand. Fortuna Düsseldorf Leverkusen 1-3. Im Battle of the Patenonkel schlägt Rose Schwarz. 3 Tore für starke Fohlen, gegen nur ein Torschießende, aber wenigstens das zuerst, aber nach hinten raus echt unglücklich agierende Mainzer. Also 1-3 in Mainz für Gladbach. Stellst du fest, ich versuche übrigens, ich habe mir das zu Herzen genommen, was du gesagt hast.
Ja,
ich versuche im Downbreak quasi schon die Spielbesprechung unterzubringen.
Absolut.
Es ist ein bisschen verquarzt, oder? Kannst du mir folgen?
Na, es war nur jetzt beim letzten was.
Beim letzten,
aber die anderen waren tadellos. Super.
Okay, na fein. Der erste Bundesliga-Punkt für die Eisernen. Augsburg macht es ihnen aber auch nicht allzu schwer. 1-1 heißt es am Ende in der Fuggerstadt. Erster Bundesliga-Auswärtssieg für Freiburg in 2019. Erste gelbe Karte für einen Trainer für Paderborn. Erst einmal bleibt der Brennerpass von Unterhaltungswert von Paderborn überzeugt. Trotzdem verlieren die Ostwestfalen trotz anfänglichem Biss des Mamba 1-3 gegen Freiburg. Biss des Mamba sagt man übrigens auch nicht mehr. Die Hertha verliert ganz schön hoch gegen die Teen Wolves, deren Geheimnis ihres Erfolges wir zurück in der Zukunft aufklären werden.
Oh, herrlich.
Yes, I'm loving. Ich liebe Michael J. Fox. Hertha Wolfsburg 0-3. Furioses Spiel, Kopfballtore, Handspiele, rote Karte, Tore, hüben wie drüben, sagt man auch nicht mehr. Narrative, wohin man blickt, aber Narrative sagt man auch nicht mehr. Am Ende haben die Hoffenheimer das Glück auf ihrer Seite. Du weißt schon, da ist es nur fair, weil sie nach Julian Nagelsmann Abgaben keine wöchentlichen Gedichte mehr kriegen. Fang jetzt aber bitte bloß nicht das Verlieren an, liebe Bremer. Hoffenheim, Werder Bremen 3-2. Und, oh Nagelsmann, Ich glaub, dass ich nicht richtig kieke. Da seht ihr einst Modegag zum zweiten Mal in Nike. Das gleiche Shirt, ganz sportlich schlicht. Sag, hat man dich gezwungen? Ist da ein Ausrüstherr-Vertrag nicht zu mir vorgedrungen? Doch wenigstens, wir halten fest. Bleibst du auch sonst konstant. Der zweite Sieg im zweiten Spiel. Auch Timo bleibt im Land. Ich freue mich aus unserer Sicht. Gelungen, die Heimpremiere. Ach, wäre da doch sonst nur nicht die modische Misere. Ich hoffe schwer, im Herbst wird dann das Wetter richtig kacke. Dann trägst du, ich vermisse sie sehr, überm Shirt die gelbe Jacke. RB Leipzig, Eintracht Frankfurt 2:1.
Wunderbar. Naja. Mein Nachtrag zu den Frauen. Ja. Die australische Nationalspielerin Emily Gilnick kommt zum FC Bayern und kann offensichtlich im Offensivbereich auf sämtlichen Positionen spielen.
Das ist ja gut.
Ja. Genau, noch ein paar kurze Anmerkungen zum Spieltag. Ich sagte ja, wer als erster Trainer fliegt.
Ich weiß auch schon.
Ja, sag du zuerst.
Martin Schmidt.
Ja!
Natürlich, das habe ich schon letzte Saison gesagt.
Echt? Ja. Ja, aber das sagen wir immer bei Martin Schmidt, ne?
Ja.
Ja, ich finde, hat Augsburg nochmal
runtergerissen.
Nochmal einen Ticken schlechter gemacht.
Ja.
Ja.
Aber er hat so viel umgestellt. Er muss so richtig so im Trainingszentrum so, habe ich gelesen, so. Er muss wieder rumgetunt haben, der alte Tuner. Das ist immer das Einzige, was ich zu Martin Schmidt
sagen habe. Ja, weil wegen seinem Sportwagen-Metapher damals, ne? Okay.
Nee, nicht nur das. Er ist auch, er hat auch Autos getuned.
Ach so.
Er war, glaube ich, in der Automobilbranche tätig.
Ja, und dann fällt uns noch ein, sein Bergausflug, ne?
Ja, oh.
Der Berg ruft.
Der Berg ruft.
Ja.
Wir sind vielleicht vom Sinn, eigentlich ist er mir schon sympathisch, ein bisschen.
Ja, aber er ist ein sympathischer Loser irgendwie, kommt er. Ich weiß auch nicht. Also. Ja, nicht, dass ich hämisch wäre, aber ich glaube halt nicht, dass das lange macht da. Paderborn hat gegen, pass auf, jetzt kannst du gleich für einen guten Witz bei mir bedanken. Hast du die Freiburg-Trikots gesehen?
Ja.
Gestreift, weiß,
schwarz. Sah aus wie Juventus, ja.
Ach Gott, der ganze Witz funktioniert ja nicht. Das sind ja die Juventus-Trikots. Ach, mein Witz wäre gewesen, Inter Freiland. Aber es geht natürlich nicht, das sind ja die Juventus-Trikots. Ja. Ich trottel. Ah, Mann.
Habe ich
ja
überhaupt recht? Stimmt das? Ja, es ist Juventus, ne?
Ja. Mhm. Ja, ich glaube schon.
Oh Ach, Gott. Das war jetzt Classic Brenner Pass.
Ja.
Brenner Pass.
Ja, die Mamba, ne? Strelo Mamba. Ja. Ich muss mal sagen, muss ich der Zone loben, dass sich die Mamba-Wortspiele verbissen haben, ne?
Ja.
Verbissen.
Oh Gott.
Okay. Mhm. Es gab den DFL-Ehrenpreis für Pizarro. Weiß gar nicht warum, aber eigentlich einfach nur, weil es ihn gibt wahrscheinlich. Ne?
Da frage ich überhaupt nicht nach.
Ich
nachfragen. Preis für Pizarro, ja klar, hier, hallo.
Worauf ich raus will, dass ich habe gesehen, der wurde verliehen von Hazy Eyes.
Hey, oh.
Den vermisse ich ein bisschen.
Ein bisschen, jetzt wo du es sagst, wird ganz
klar. Seit wir nicht mehr Sky gucken.
Mm.
Und dann war eine ganz emotionale Reportage in der Sportschau über die WG-Zeit von Marco Rose und Sandro Schwarz.
Mm.
Marco Rose habe ich dann nochmal im Sportstudio gesehen. Mm-hmm. Und sehr unterspannter Mensch. Aber sympathisch.
Habe ich da Kritik durch? Nein.
Nein, gar nicht. Nee unterspannt im Sinne von, also finde ich gut.
Ja.
Aber war nicht viel zu holen. Dann,
war nicht viel zu holen im Sinne von, er hat nichts.
Ja, so, da kann man nichts, also nichts
so.
Skandalöses oder besonders Aufsehenerregendes aus ihm herauskitzeln. Okay. Timo Werner, ne? Dem hat es gereicht. Der Timo Werner sieht ganz schön doof aus jetzt, weil er irgendwie ja so hoch gehandelt wurde vom Ausland und Bayern und so und hat sich oft, der hat ja sicher mehrere Angebote, hat sich offensichtlich auf Bayern festgelegt, nehme ich mal an. Bayern hat dann irgendwie so gesagt, lass mal stecken. Und jetzt muss er quasi bei Leipzig bleiben. Finanziell wird es ihm wahrscheinlich ordentlich versüßt werden.
Aber jetzt scheint er ja offensichtlich gewillt, den Leipzig in die Champions League zu schießen.
Ja, aber ja. He better be, weil sonst sähe er wirklich ganz, also sonst würde er eine unglückliche Figur machen bei diesem ganzen. Ich weiß aber gar nicht, was mit Bayern los ist irgendwie. Also, ja, brauchen sie jetzt doch keinen Stürmer? Oder brauchen sie einen Stürmer, der sich eher auf die Bank setzen würde? Wahrscheinlich ist es das, oder? Weil Timo Werner will ja auch nicht die ganze Zeit immer nur warten, bis Lewandowski mal verletzt ist, weil darauf lief es wahrscheinlich raus. Und dass Lewandowski jetzt so bereitwillig ja irgendwie die nächsten 800 Jahre unterschreibt für Bayern, ist wahrscheinlich die Not wirklich nicht mehr da, aber die Frage ist...
Ja, er hat sich wahrscheinlich damit abgefunden, dass er ein Leben lang bei den Bayern bleiben wird.
Wer ist der Ersatzstürmer? Also wer kommt, wenn Lewandowski verletzt ist? Der spielt ja nicht nochmal eine Saison unverletzt durch.
Das kann sein. Das in China.
Ja, aber wisst ihr, Mandzukic kommt ja noch oder nicht?
Ich weiß es nicht.
Transferfenster geht noch ein bisschen, ne?
Ach so.
Ante Rebic geht wahrscheinlich.
Ach.
Ja.
Und nein.
Ja, ein bisschen traurig, ne?
Ja.
Da bleibt dann nicht mehr so viel von der alten
guten Eintracht.
Sturmtruppe. Ja, sind alle weg, oder?
Sind. Ne, Jovic.
Jovic ist noch da?
Jovic da, ja.
Allaire ist weg. Mhm. Ganz traurig.
Mhm. Naja.
Gut. So. Das war's. Die verdammte Erleuchtung kommt morgen.
Oh ja.
Was haben wir denn morgen für eine Folge eigentlich?
Was haben wir denn nach Theta Healing? Das müsste jetzt schon Folge.
Fasten, glaube ich, oder? Kann sein, dass wir fasten morgen?
Oh, Bernie.
Also du fastest.
Ich faste.
Ich faste zur Hälfte und du fastest ganz.
Ein bisschen.
Was ist geblieben von deinem Fasten? Hast du den Gewichtsverlust, den du erlitten hast?
Geblieben ist gut. Also ich habe wieder was drauf.
Ja. Aber nicht Jojo, sondern.
Nee, nein. Sondern kein Jojo. Nee. Ich bin jetzt insgesamt 2 Kilo runter.
Ja. Ist doch gut, oder?
Also.
Man sagt ja auch, das
am Anfang wurde ich noch von den anderen Müttern am Schulhof angesprochen, ob ich abgenommen hätte. Das
passiert jetzt nicht mehr.
Passiert nicht mehr, aber ich habe auch alle Mütter.
Ja, bei mir kommst du auf jeden Fall seitdem, also mir kommst du auch in letzter Zeit einfach drahtiger vor.
Drahtiger?
Ja.
Okay.
Ja.
Das freut mich zu hören.
Ja, also ich finde, das hat schon was Positives gemacht auch.
Ja.
Bewegst dich auch, finde ich, geschmeidiger.
Ja, ich mache auch mehr Sport.
Ja?
Ich mache mehr so Gymnastik. Ich mache jetzt, nachdem ich gelesen habe, dass Robin vor jedem Training, also vor dem eigentlichen Training, immer noch eine halbe Stunde Core-Übung gemacht hat. Um seine Verletzungsanfälligkeit der vorzubeugen, habe ich gedacht.
Ja,
Robben zum Beispiel.
Core ist mein Gemüse.
Ja. Ich habe übrigens ein Video gesehen.
Also jetzt bist du schön übergangen, den Witz hier.
Das ist eigentlich sehr gut.
Ja. Core-Übungen. Ja, Entschuldigung, du hast ein Video gesehen?
Franck Ribéry auf dem Weg nach Florenz.
Ja.
So wie er in seinen Jet steigt und wieder angenommen. Und wohin habe ich gedacht, irgendwie so für einen Karriereausklang, Florenz ist vielleicht doch. Ganz schön.
Ja, auf jeden Fall. Fantastisch. Hinter dir ist ein Bild von Florenz übrigens. Ah. Da oben, siehst du?
Stimmt.
Mario Gomez ging ja damals auch nach Florenz.
Ja.
Aber es doch noch nicht der Karriereausklang.
Ja. Hat er gesagt, Stuttgart ist noch schöner.
Ja, zwischenzeitlich war er dann in der Türkei.
Stimmt, das auch noch.
Ja. Okay, gut. Also liebe Leute, wir bleiben lang.
Wir bleiben lang.
Wir bleiben Longform. Longform Podcasting. Aber wir hören uns nächste Woche.
So läuft's.
Liked uns.
Liebt uns.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast.
Für Massengeschmack.